Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich würde gerne weitermachen heute in der Epheser-Reihe. Wenn meine Nummerierung stimmt, dann ist es heute, glaube ich, die 17. Predigt aus diesem Brief. Ist im letzten Sommer gestartet und jetzt im 4. Kapitel angekommen. Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Und das ist ein Abschnitt, der über mehrere Kapitel jetzt, von Kapitel 4 bis Kapitel 6, das Leben, den Wandel, unser Denken, unser Fühlen, unsere Worte, unsere Taten beleuchtet. Und wahrscheinlich der längste zusammenhängende Abschnitt im ganzen Neuen Testament ist, der ganz eindringlich über dieses Thema Heiligung spricht. Veränderung. Und dieser Abschnitt ist herausfordernd und beleuchtet vor allem unsere zwischenmenschlichen Beziehungen heute. Nicht nur, aber vor allem das. Sowieso ist es hier in diesem Kapitel nicht ganz so leicht, ein System reinzubringen, der sonst so systematische Paulus, der scheint hier in Epheser 4 bis 6 einfach mal alles sich von der Seele heruntergeschrieben zu haben, was ihm wichtig ist über das Leben der Gläubigen, vor allem in der Gemeinde. Und ich lese von Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter eurem Zorn unter. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer einmal gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und alle Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Heiligung praktisch, so habe ich es einmal genannt, weil Paulus hier nicht in irgendwelchen Gedankensphären unterwegs ist, wo man ganz schwierig den Text nur versteht, drüber nachdenken muss. Diesen Text könnte ich in der Abendandacht mit meinen Kindern lesen, dann vielleicht nicht aus der Elberfelder, sondern aus der NEU. Und dann könnten wir ganz herrlich drüber reden und es würde bis zum bald Vierjährigen, glaube ich, jeder einigermaßen verstehen, worum es hier geht. Das ist ein praktischer Text. Da gibt es nicht viel rumzudeuten, zu interpretieren, was hat er da wohl gemeint. Das ist ganz klipp und klar. Aber wie alle Paulusbriefe ist das heilige Leben, das Tun, niemals losgekoppelt vom Glauben. Niemals losgekoppelt von der Realität von Jesus und der Herrlichkeit und der Ewigkeit und der Kraft Gottes und des Heiligen Geistes, sondern es greift ineinander. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit klein auf eine Faszination, nicht so sehr für Menschen, die etwas Besonderes sind von ihrem Wesen, sondern die Besonderes tun. Seit ich denken kann, habe ich mit 3 oder 4 Jahren das Zweite Weltkriegsbuch von meinem Opa durchgeblättert. Und ich bin hängen geblieben und diese Bilder haben sich eingebrannt und mich unglaublich fasziniert, weil, das habe ich schon damals als Kindergartenkind verstanden, das, was damals in diesem Krieg ablief, da waren richtige Helden, zumindest dachte ich damals, das wären welche, als ich mir diese Bilder anschaute, mit großen Taten und Schlachten und Panzern und Dingen, große Dinge und es hat mich beeindruckt, obwohl ich natürlich heute weiß, wie unendlich grausam und wie falsch diese Zeit war. Ich habe mir Napoleon angeschaut und war zutiefst beeindruckt von einem Mann, der, ich weiß nicht genau, 1,60 groß, glaube ich, 1,65 groß, durch rücksichtslose Machtpolitik, durch geniale Schlachtstrategien ganz Europa in die Knie zwingt. Ein Zwerg besiegt Europa, das dürfte man ihm damals wahrscheinlich nicht sagen, da wäre er nicht so fröhlich drüber gewesen, aber das beeindruckt. wie kaputt sein Privatleben war. Sein Familienleben und sein Charakter hat mich nie interessiert. Seine Taten waren interessant. Oder in der Gegenwart, das ist interessant, wenn ihr ein bisschen die Zeitung lest, selbst die größten politischen Kritiker von Amerika und Trump gerade mussten selbst in ihren Kolumnen und Kommentaren über jetzt Davos irgendwie beeindruckt sein, dass sich der Einmann frech und frei hinstellt und wie die Dampfwalze einmal über den Raum fährt, über andere Präsidenten spottet und ob man es mag oder nicht, politisch oder nicht, man schaut hin und es macht einen Eindruck. Da sind Leute, die haben Macht, die tun Dinge und das hinterlässt Spuren bei uns in unserem Leben. Das Privatleben, da will ich jetzt gar nicht darüber sprechen, das wissen wir alle, eine absolute Katastrophe dieses Mannes. Aber wir können auch in die Gemeinden gucken. Zwei meiner, vielleicht der Prediger, die mich fast am meisten geprägt haben, predigen heute nicht mehr, zwei Amerikaner, weil sie jahrelang im Ehebruch gelebt haben. Und es hinterlässt Spuren. Es hat mich beeindruckt, wie sie gesprochen haben, gepredigt haben auf Konferenzen. Ich habe mir ganze Auslegungen von Bibelbüchern angehört. Das hat mir unglaublich geholfen. Und das beeindruckt uns. Aber was ist drinnen? Was ist im Wesen? Mir scheint es, das beachten wir oft nicht so sehr. Und unsere Vorbilder sind vielleicht nicht so sehr die Leute, die in ihrem Wesen, in ihrem Charakter wirklich heilige Menschen sind, sondern Menschen, die nach außen hin Großes tun und machen. Die sozialen Medien befeuern es natürlich noch mal umso mehr, weil man da irgendein Bild herzaubern kann. Aber was ist da? Was ist im Innern? Ihr Lieben, was Menschen vor anderen Menschen und vor den Augen anderer Menschen leisten, das ist Gott grad egal. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Umgekehrt, die Bibel ist da klipp und klar, wer als Leiter, als Führungspersönlichkeit gesehen werden will und wahrgenommen werden will, der wird von Gott auf Mark und Bein geprüft. Wenn wir uns die Liste anschauen, die für einen Diakon und einen Ältesten, also einen Amtsträger in der Kirche gilt, dann steht da kaum etwas über seine Fähigkeiten, Kompetenzen des Predigens oder anderer Dinge des Leitens. Das ist auch mit drin. Aber fast alle Punkte sind Wesenspunkte, Charaktermerkmale. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann wird nicht in erster Linie zählen, was ich für Gott getan habe. Auch wenn das natürlich wichtig ist, das ist gar keine Frage. Sondern wer ich durch Gott geworden bin. Und wenn ich mich im Tun verliere, aber das Wesen, das Alte bleibt, dann habe ich ein großes, großes Problem. In der Regel richtet man dann mehr Schaden an. Ich sprach mit einem Mann, der mir sagte, ihr bei euch in euren Freikirchen, ihr habt da irgendwas nicht ganz verstanden mit der Familie. Sag ich, ja, warum? Ja, ich hatte einen Nachbarn und jedes Mal, das waren auch Leute aus euren Kirchen, jedes Mal, wenn es zu Hause Krach gab, ist sie rübergelaufen und hat uns ihr Leid geklagt und ist dann wieder zurück zu ihrem Mann, der dann sonntags in die Gemeinde ging und dort sogar ein Amt hatte. Und ich dachte mir nur, ouch, soll ich das klarstellen, soll ich es einfach so stehen lassen? Was sagt man da? Hätte dieser Mann nur nicht gesagt, dass er zu Jesus gehört. Eine Katastrophe. Das richtet Schaden an. Großen Schaden. Und dann sagt er mir, und ich lebe seit 40 Jahren mit meiner Frau zusammen und liebe sie. Dachte mir, wow, was für ein Zeugnis für den Herrn. Der Epheserbrief, den wir bis jetzt hier behandelt haben, er legt keinen bis kaum Fokus auf die Taten für den Herrn. Wenig. Das kommt manchmal zwischen den Zeilen. Sondern es ist ein Brief, der erklärt, wie wir werden sollen, was wir bereits in Christus sind. Es ist ein Brief, der diesen Doppelbefehl des Alten und Neuen Testaments erklärt. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wird im AT wie im NT erwähnt, 3. Mose 11 und 1. Petrus 1. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und wir werden den Text jetzt nicht Vers für Vers untersuchen, wie wir das sonst machen, weil ich glaube, das ist, wenn man den thematisch aufgliedert, etwas leichter, den zu verstehen, weil eigentlich dieser Text, er bringt zuerst Aussagen darüber, wie Heiligung funktioniert. Deshalb werden wir uns gleich 4 Punkte anschauen. Und im zweiten Punkt 4 Lebensbereiche, in denen wir in der Heiligung wachsen sollen. Und das jetzt einmal zum ersten Teil. Wir wollen uns 4 Bereiche anschauen, wie Heiligung funktioniert. Und das mag ich an Paulus. Er hat nicht am Anfang das Geistliche erklärt über Jesus und über Veränderung und übers Kreuz und geht jetzt einfach weiter und sagt, und jetzt macht das Ganze praktisch, sondern er verknüpft es die ganze Zeit, weil er weiß, auf uns geworfen, einfach nur mit diesen Befehlen, seid heilig, lügt nicht mehr, gebt den Armen und so weiter, hat es keine Kraft. In uns ist keine Kraft der Veränderung, sondern die Kraft kommt durch Jesus in unser Leben. Und das wollen wir uns anschauen. 4 Punkte zuerst aus diesem Text, wie Heiligung funktioniert. Und der erste Punkt ist, Heiligung funktioniert, weil der sündige Mensch tot ist. Ganz wichtig die Zeit von mir. Nicht tot sein wird, nicht tot sein kann, tot ist. Und ihr Lieben, das müssen wir uns immer wieder reinhämmern in unser Gedächtnis. Das wurde von dieser Kanzel schon oft gesagt, aber es fällt uns schwer zu leben, weil es so seltsam ist. In diesem Text, schaut mal, wir hier beginnt Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt. Das ist eine schwierige Zeitform hier. In manchen Übersetzungen wird auch die Gegenwart stehen, da ihr die Lüge ablegen sollt. Aber eigentlich am allerbesten aus dem Kontext heraus ist es übersetzt mit, wie die Elberfelder das macht, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt. Vers 22, das haben wir letzte Predigt behandelt, sagt er genau das. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen. Die Lieben, das ist die Grundwahrheit, die wir brauchen. Das ist die Grundwahrheit, um Heiligung zu verstehen. Sonst wird es ein Krampf sein, nur Mühe sein, Plage sein, zu sagen, ich kann mich nicht verändern. Es geht nicht. Wenn wir eine Veränderung unseres Wesens erleben, dann legen wir das ab, was bereits abgestorben ist durch die Wiedergeburt. Wenn wir erleben, wie sich Gewohnheiten verändern bei uns in unserem Leben, von Faulheit zu Fleiß, wenn sich unsere Sprache verändert, von dummem Geschwätz hin zu ermutigenden Worten, wenn sich unsere Gefühle verändern, von Wut und Zorn zu Geduld, dann legen wir etwas ab, was längst schon tot ist, aber immer noch da dran hängt, aber eigentlich keine Kraft mehr hat. Ich habe Schafe, noch 2, wenn alles klappt, im März ein paar mehr. Und da passiert Folgendes. Jetzt gerade haben die ein ganz, ganz, ganz dickes Fell. Kam irgendwann so im Oktober, November bei den ersten kalten Nächten. Und dann, wenn es wieder aufhört zu frieren, so ab März irgendwann mal, dann merkt man, das wird immer loser. Und dann laufen die an den Zäunen, am Anhänger entlang und streifen die ganze Zeit es ab. Und das sieht auch wirklich hässlich aus. Dann hängen da nur so Fetzen von Fellen. Und unten drunter hat sich aber bereits das Sommerfell gebildet. Drunter kommt nicht Fleisch und Knochen, sondern ein schönes, nicht ganz so dickes Sommerfell, weil sie es dort eben nicht mehr brauchen. Und genau das passiert in der Heiligung. Es ist bereits etwas Neues da. Das ist unten drunter gewachsen. Aber das Alte hängt noch da und es sieht hässlich aus. Also bei den Schafen, meine Kinder waren kurz schockiert, wir haben die geholt, nämlich als sie sich gerade in diesem Wechselprozess waren. Und da hingen überall irgendwelche alten Fetzen herum. Und nach ein paar Wochen hat es gedauert, bis das letzte Stück irgendwann abgerissen war. Und das ist Heiligung. Und es ist durchaus schmerzhaft. Und es ist ein Arbeitsprozess, wie auch bei den Schafen. Wir müssen es loswerden. Aber wir sind neue Menschen in Christus. Und in Christus ist die Sünde gestorben. Schaut mal Römer 6, Vers 2 und Vers 6, wie klar Paulus das im Römerbrief sagt. Wir, Römer 6, Vers 2, die wir der Sünde gestorben sind, und das will ich dir zusprechen, wenn du hier sitzt, wenn du wiedergeboren bist, bist du der Sünde gestorben. Sie hat keine Macht mehr über dein Leben. Wenn wir der Sünde gestorben sind, dann sagt Paulus folgerichtig, ja, wie sollten wir doch darin leben? Wenn es tot ist, kann es ja nicht mehr leben. Und dann Vers 6 im selben Kapitel, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich will es dir sagen in aller Deutlichkeit, es gibt keine Ausreden. Es gibt kein, es klappt bei mir nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Das wäre, was wäre das für ein kümmerlicher Gott, der das sagt und dann vor deinem Leben steht und grübelt und sagt, oh, aber wie kriege ich das nur in dem Leben hin? Das ist tatsächlich eine Nummer zu groß für mich. Da reicht Jesu Tod nicht aus. So ist Gott nicht, das ist lächerlich. Es gibt keine Gewohnheit, die nicht abgelegt werden kann. Es gibt keine sündhafte Emotion, die nicht verwandelt werden kann. Es gibt kein Trauma, das ist ja gerade sehr populär, viele reden darüber. Es gibt kein Trauma, das nicht geheilt werden kann. Es gibt nichts in meinem alten Ich, das stärker ist als Jesu Tod, in den ich durch den Glauben hineingetauft worden bin. Und in Christus ist der alte Mensch tot. Und jetzt muss aber im Glauben das Alte abgestreift werden, losgerissen werden, weggetan werden. Das ist der erste Punkt. Das ist eine unglaubliche Ermutigung. Wenn man zum Glauben kommt und plötzlich merkt, das Alte ist schon tot. Und jetzt ist Raum da, dass wirklich Neues kommt. Eine zweite Wahrheit, um Heiligung zu verstehen aus diesem Text, ist, Heiligung funktioniert, man könnte noch sagen, funktioniert nur, wenn dem Teufel kein Raum gegeben wird. Schaut in Vers 27, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Gebt nicht Raum dem Teufel. Und das ist natürlich die Frage, wie wird denn dem Teufel Raum gegeben? Denn offensichtlich spricht er hier von Gläubigen. Jemand, der nicht an Jesus glaubt und unter der Herrschaft der Sünde lebt, der gibt natürlich Satan Raum. Aber offensichtlich geht es das auch Menschen, die der Sünde gestorben sind, die mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen, die den Heiligen Geist haben, dem Dunklen, dem Satanischen Raum geben können. Und es hat dann natürlich direkte Konsequenzen auf unser Leben. Vielleicht am besten übersetzt wäre Raum hiermit, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, keine Möglichkeit, keinen Anlass. Was heißt das, dem Teufel Raum zu geben? Ich würde einmal einen Parallelvers dazu lesen, der uns da vielleicht etwas mehr Einblick gibt. Jakobus 4, Vers 7. Auch Jakobus spricht darüber in seinem Brief. Und in Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Habt ihr es gehört? Ich lese es nochmal vor. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ihr Lieben, es gibt keinen neutralen Raum in unserer Seele. Es gibt keinen Raum, der geistlich gesehen neutral ist. Entweder es ist Herrschaftsbereich des Teufels, oder es ist Herrschaftsbereich Gottes. Es gibt keinen neutralen Raum. Beide Texte bringen das hier direkt miteinander, den Teufel und Gott selbst. Und Jakobus sagt euch, widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen. Aber wann? Wenn wir uns Gott unterwerfen. Wenn wir, anders gesagt, Gott Raum geben. Gott muss uns ausfüllen, ihr Lieben. Und das ist der zweite Punkt, der bei Heiligung absolut zentral und notwendig ist. Wenn unser Wesen, unser Reden, Denken, Fühlen in das Ebenbild Jesu verwandelt werden soll, kann der Teufel keinen Raum in mir haben. Und wann hat der Teufel keinen Raum in mir? Wenn Gott in mir ist. Und das ist es, wofür wir kämpfen müssen. Der geistliche Kampf ist nicht so sehr ein Kampf für gute Dinge. Es ist ein Kampf, mich dem Herrn zu unterwerfen. Was für eine Sprache hier, oder? Das mögen wir nicht. Unterwerfung. Das hat etwas ganz Martialisches, etwas, wo wir sagen, das passt doch nicht in unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Unterwerfung, das passt nicht. Aber es passt sehr gut, weil diese Unterwerfung unter den Herrn ist mein Glück. Das ist meine Freiheit. Das ist meine Freude. Weil ich das Herrlichste bekomme, was es gibt, Gott selbst. Für Heiligung hat diese Wahrheit eine immense Bedeutung, ihr Lieben. Lebensbereiche, die nicht aktiv auf Gott hingelebt werden, wo nicht aktiv Gott Raum gegeben wird, sind Angriffsflächen für den Teufel. Schaut mal, Jakobus, ich finde diese Sprache heftig, dass wir uns dem Herrn unterwerfen sollen, dass wir dem Teufel widerstehen sollen und dann wird er von uns fliehen. Fliehen, also es hat etwas mit einer Gegenwart in uns zu tun. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen komischen Lehren über Besessenheit und anderen Dingen. Davon redet die Bibel gar nicht. Sie sagt einfach nur, unser Leben, unser Sein ist geistliches Kampfgebiet. Gebe dem Teufel keinen Raum. Hier im Kontext, direkt in Vers 27 und 26, geht es um Zorn. Wir gehen gleich darauf ein. Und ich glaube, das ist eine direkte Verbindung. Dass Paulus hier lehrt und sagt, du lebst in andauerndem Zorn, du lebst in andauernder Bitterkeit, machst deinen Mitmenschen Vorwürfe, kaust alte Konflikte immer wieder durch, du gibst dem Teufel Raum, du gibst ihm riesige Angriffsflächen und er wird kommen, dürfen wir ganz gewiss sein, er wird kommen und er wird angreifen, gib ihm keinen Raum. Schau mal, wie Petrus darüber spricht, über diese Angriffe Satans aus 1. Petrus 5, 8 und 9. Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht wie standhaft durch Glauben. Und standhaft durch Glauben ist ja nichts anderes, wie zu sagen, Herr, hier bin ich und ich öffne mein Leben für dich. Ich lasse dein Licht hineinstrahlen, egal wie dreckig es da drin aussieht. Egal wie, was die Sünde schon alles kaputt gemacht hat, reinige mich, fülle mich auf, dass da kein Raum ist, wo das Böse hineinwirken kann. Ihr Lieben, ich kann uns nur aufrufen, das nicht zu unterschätzen. Wir dürfen hier nicht naiv sein. Unser Leben wirkt so oft neutral. Wir könnten entscheiden, was wir wollen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Aber die Bibel ist klipp und klar. Wir sind auf uns allein geworfen, hoffnungslos unterlegen. Und wenn wir das mit viel Mühe und Not schaffen, einen Lebensbereich irgendwie unter Kontrolle zu bringen, dass die Sucht nicht völlig ausartet, dann poppt schon die nächste Sache wieder hoch. Wir haben keine Chance gegen den Teufel. Keine. Deswegen muss dem Herrn Raum gegeben werden. Standhaft durch Glauben, wie Petrus das sagt. Und das führt uns direkt zu dem dritten Punkt, den der Text uns hier über Heiligung lehrt. Einmal, was braucht Heiligung? Nochmal als Wiederholung. Es braucht das Verständnis, mein altes Ich ist tot. Zweitens, um Heiligung zu leben, darf dem Teufel kein Raum gegeben werden. Und es geht direkt in den dritten Punkt über. Drittens, Heiligung funktioniert, wenn der Heilige Geist nicht betrübt wird. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. In irgendeiner Art und Weise können wir als Menschen den Heiligen Geist beleidigen, betrüben, beschmutzen, treten. Ich glaube, wir haben oft ein Problem, uns das vorzustellen und zu begreifen, Gott ist Person, viel mehr Person und Persönlichkeit, wie wir endliche Menschen es sein können. Der Heilige Geist, der ist Person. Und der Heilige Geist erniedrigt sich, lässt sich in der Liebe herab, um in dir und mir zu wohnen. Wir werden sein Tempel, sein Wohn- und Anbetungsort genannt. Das tut der Heilige Geist. Aber wo Sünde ist, da ist der Geist nicht und es betrübt ihn. Und Paulus, er warnt hier eindringlich und sagt, betrübt den Geist nicht. In diesem Gesamtkontext, in unserem Predigttext, wie wird der Geist betrübt? Indem Satan Raum gegeben wird, indem in Sünde gelebt wird. Und dieses Wort betrüben, es ist wirklich hier in der Wortbedeutung ein tiefer emotionaler Schmerz. Das gleiche Wort wird als Geburtsschmerz verwendet. Es schmerzt den Geist, wenn die Kinder Gottes in diesen alten Dingen leben und vor allem verharren. Und dann zieht er sich zurück. Es ist nicht, dass wir, der Geist geht und wir sind nicht mehr wiedergeboren, der Geist kommt und wir sind wiedergeboren. Das ist es nicht. Es ist ich denke, es bezieht sich hier auf die Kraft, auf die Gegenwart, auf die Wirksamkeit. Der Geist zieht sich zurück durch anhaltende Sünden und das Wachstum und das Ebenbild Jesu, die Heiligung, wird unmöglich und das Leben ein Doppelleben und ein Krampf. Ihr Lieben, was tun wir zwischenmenschlich, wenn wir jemanden verletzen? Ich hoffe, dass wir es tun, dann gehen wir hin und sagen, du, es tut mir leid. Ich habe das zu dir gesagt und es war nicht gut von mir, kannst du mir bitte verzeihen? Wieso vergessen wir, wenn wir den Geist betrübt haben, zu Gott zu gehen und Buße zu tun? Zu sagen, Herr, es war falsch, es schmerzt mich und ich muss mich entschuldigen. Ich tue Buße, vergib mir. Kennst du ein Lied, das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geschrieben wurde, das diese schmerzhafte Umkehr und Buße des Gläubigen beschreibt? Ich habe nachgedacht und mir ist kein einziges eingefallen. In den alten Liederbüchern finde ich es. Da war es irgendwie noch mehr da, dieser Kampf um Heiligung. Und irgendwie scheint es unsere Zeit so locker flockig zu nehmen. Aber wir sind der Tempel des Heiligen. Und wir brauchen Buße über unsere Sünden, um dadurch dem Geist Raum zu geben. Und ich will dich ermutigen, auch ich habe neu damit begonnen, ganz bewusst, wenn mir Dinge klar werden, sie ganz konkret beim Namen zu nennen, sie auf den Tisch zu legen und zu sagen, Gott, das ist falsch und es muss raus, es tut mir leid. Wir müssen diese Dinge benennen. Und Heiligung beginnt mit Buße, mit der Entschuldigung und der angenommenen Vergebung danach. Und ein vierter Punkt, den Paulus hier lehrt über die Heiligung, es ist, Heiligung funktioniert, wenn Böses abgelegt und durch Neues ersetzt wird. Wir haben diesen Text ja eben gelesen und euch ist es bestimmt aufgefallen, hier sind immer Gegenüberstellungen. Lüge, Wahrheit, Diebstahl, Freigebigkeit, Zorn, Bitterkeit, Zorn, da kommen wir gleich drauf. Das ist eine ganz seltsame Stelle, das ist die einzige Imperativ, der uns zum scheinbaren Sündigen auffordert. Zürnt und sündigt nicht. Aber ich erkläre es gleich, was das heißt. Es sind immer Gegenüberstellungen. Und es ist ein geistliches Prinzip, das ich aber viele Jahre nicht begriffen habe, dass die Sünde, das Alte, nicht einfach abgestreift wird, sondern es wird abgestreift, indem sich etwas Neues bildet. Nochmal die Schafsillustration. Wenn unter dem Winterfell kein neues Fell, kein Sommerfell wachsen würde, würde das Winterfell nicht abfallen. Vielleicht irgendwann mal, wenn sie zu alt sind. Aber das Prinzip des Abstreifens funktioniert nur, wenn Neues entsteht. Und dieses Prinzip lehrt fast jeder Brief des Neuen Testaments in verschiedenen Bildern. Alte Kleider ablegen, neue Kleider anziehen. Die Sünde abwerfen, das Neue anziehen. Dieses Ablegen und Anziehen-Prinzip ist immer da. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Wenn ich in meinen Worten in Falschheit lebe, was der erste Punkt hier ist, dann beginnt die Heiligung nicht damit, dass ich sage, oh, ich muss das Falsche loswerden, ich muss mit dem Falschen klarkommen, ich will nicht mehr da, sondern es beginnt, indem wir geistlich durch die geistlichen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, lernen, durch den Geist Gottes Wahrheit und Gutes zu reden. Und indem das Neue in unserem Wesen entsteht, wird das Alte abgeworfen. Und deswegen in unserem Text, von Falschheit wird Wahrheit, von Bitterkeit wird gerechter Zorn, von Diebstahl wird es Freigebigkeit, von Geschwätz wird es Ermutigung. Und das bedeutet, dass durch Gebet, durch Wort, durch Fasten, durch Buße und andere Dinge dieser geistlichen Arbeit unser Wesen verwandelt wird in das Wesen Jesu und dadurch das Alte abfällt. Ich will es ganz praktisch machen. Das ist ein Vater und er möchte seine Ungeduld mit seinen Kindern loswerden. Wie geht das? Wie kann ich mein tiefstes Inneres verändern, um einen anderen Umgang in meiner Familie zu bekommen? Nicht, indem er sich auf seinen Zorn und seine Ungeduld konzentriert, sondern indem er durch tägliche, geistliche, auch mühevolle Arbeit vor dem Herrn beständig um Milde und Güte ringt. Und wenn das in sein Wesen kommt und wenn er die Prüfungen besteht, wo er früher ausgerastet wäre und jetzt durch das Stoßgebet und durch den Geist in sich ruhig bleiben kann, verliert das Alter an Kraft und es fällt ab. Ein Jugendlicher möchte seinen Drang nach Aufmerksamkeit von anderen loswerden. Wie macht er das? Nicht indem er oder sie sich so sehr irgendwie auf die Änderungen von seiner Mode oder von den sozialen Medien, wo der ständig getriggert wird, mit irgendwelchen Likes und Dingen konzentriert, sondern indem er oder sie echte Erfüllung in Gott erlebt. Und das ist dieser Wandel, den Paulus hier benennt. Altes wird abgelegt, indem Gott neue Gewohnheiten, Denkweisen, Gefühle, Worte in unserem Wesen bewirkt. Ihr Lieben, lasst uns darum kämpfen. Darum geht's. Darum geht's in unserem Leben. Wir sind zu neuen Menschen geworden, um durch diese, das sind nur 4 Dinge, die Paulus in unserem Text nennt. Es gibt noch viel mehr, um Heiligung im Ganzen zu verstehen. Aber zu sagen, Herr, das will ich für dich, das Neue. Und jetzt wird Paulus ganz praktisch. Er zeigt uns hier 4 Lebensbereiche auf, schaut mal, davon müsst ihr loskommen. Es bringt Gott Unehre. Es gibt dem Teufel Raum. Es betrübt den Geist. Aber das sollt ihr tun. Und der erste Punkt ist, in Bezug auf unsere Gemeinschaft, von Falschheit zu Wahrheit. Vers 25. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. In den meisten Übersetzungen steht Lüge. Das Allertreffendste wäre Falschheit. Pseudos kennen wir. Wir sagen, so ein Pseudo-Fußballer, also ein falscher Fußballer. Der denkt nur, der wäre es, aber eigentlich, das ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Pseudo. Und das geht viel, viel tiefer, dieses, da ihr die Falschheit abgelegt habt, wie einfach nur, sprecht nie Unwahrheiten aus. Das ist klar. Das bringen wir auch unseren Kindern bei. Und dazu muss man auch nicht mal Christ sein. Das ist der moralische Kompass in jedem Herzen, der sagt, Unwahrheit ist falsch. Aber darum geht es nicht so sehr. Sondern ich glaube, was Paulus hier meint, ist, dass unsere Beziehungen, vor allem, darum geht es im Epheserbrief, die Beziehungen in der Gemeinde, von einer tiefen Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit gekennzeichnet sind. Wir erleben das doch sehr, sehr oft in der Welt und in der Firma. Ihr werdet es kennen. Man ist in einer Besprechung und geht danach raus und denkt sich, was hat er jetzt gemeint? War das Lächeln echt oder ist es Strategie? Also wir kennen das doch in unserem Leben, dass Menschen sich irgendwie geben, aber wir wissen nicht, ist es ehrlich? Ist es wirklich das, was er wirklich empfindet oder stecken da andere Ziele, Ideen, Strategien dahinter? Bei Gott ist es so anders. Gottes gezeigte Emotionen sind immer seine aufrichtigen Emotionen. Gottes gezeigte Offenheit ist immer aufrichtige Offenheit. Die Worte, die Gott spricht, sind immer aufrichtig seine echten Gedanken. Und die Taten, die Gott zeigt, entsprechen immer seinen Einstellungen. Bei Gott weiß man immer, woran man ist. Bei Gott gibt es nichts Hinterlistiges, Strategisches, Verstecktes. Er sagt, was er meint und er meint, was er sagt. Und das ist etwas, was wir in unserer sündigen Welt verloren haben. Dass man selbst im engsten Familienkreis sich misstrauen kann. Meinst du das wirklich so? Aber du hast doch mal gesagt, ich glaube dir nicht. Und das Schlimme ist, wenn jetzt Menschen in die Gemeinde kommen und sie erleben genau das Unaufrichtige, Falsche auch hier. Das nette Lächeln und das falsche Reden hinterm Rücken. Das, hey, ich habe den Eindruck, da steht was zwischen uns. Nein, alles gut, aber es steht was zwischen uns. Und die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo diese jegliche Form der Falschheit nicht mehr existiert, weil es ist Gottes Gemeinde. Wir brauchen diese Aufrichtigkeit so sehr. Alles, was wir reden, zeigen, wie wir uns benehmen, soll von absoluter Aufrichtigkeit gekennzeichnet sein. Dass es hier nämlich um Beziehungen geht, das zeigt der Zusatz am Ende von Vers 25. Er begründet es ja, warum ist es so wichtig? Denn wir sind Glieder voneinander. Und mit Gliedern meint er dieses Bild des Körpers, der Organe, die als eine Gemeinde dann zusammenstehen. Und das macht ja absolut Sinn, wenn wir die Organe betrachten. Die Leber und das Herz und das Hirn, es muss perfekt abgestimmt sein. Da darf es nichts Krummes, Verborgenes, Falsches, Böses, Krankes geben. So braucht ihr Glaubenskörper absolutes Vertrauen, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Es ist nicht nur, lästert nicht hinter eurem Rücken, das ist klar, dass man das nicht tun soll, sondern habt einen immer ehrlichen, offenen Umgang miteinander. Also in Bezug auf Ermahnungen, Ermutigungen, Dankbarkeit, Enttäuschungen, Traurigkeit, dass das, was wir zeigen, wirklich echt ist. Und es fällt uns schwer. Aber dazu gehört auch in der Gemeinde, dass man sich öffnet. Ihr Lieben, es gibt manchmal Leute, die seit Jahren oder Jahrzehnten Teil einer Gemeinde sind, aber sich noch niemals jemandem aufrichtig geöffnet haben. Das muss ja nicht in der Gebetsversammlung vor allen 100 sein. Aber im brüderlichen, privaten, zu sagen, ich öffne mich, ich bin aufrichtig, ich sag nicht, nee, alles gut, das passt. Nein, jeder rede Wahrheit mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Es ist eine der wichtigsten Dinge in der Gemeinde, dass ehrliche, offene Aufrichtigkeit miteinander da ist. Und dazu ermutigt Paulus uns. Und das ist schwierig. Und es geht auch nicht, indem ich es mir jetzt einfach vornehme, sondern Punkt 1, Heiligung verstehen, das ist etwas, das muss der Herr in mir bewirken. Und es ist unglaublich befreiend. Der zweite Lebensbereich bezieht sich auf die Emotionen. Und hier spricht Paulus darüber, wie durch diesen Heiligungsprozess wir von Bitterkeit zu gerechtem oder gutem Zorn kommen sollen. Und es ist ein komischer Vers, nennen wir es beim Namen. Ich habe ein paar Mal gelesen, verstehe ich den wirklich richtig oder ist das ein Übersetzungsfehler oder was? Weil zürnt und sündigt dabei nicht. Was meint Paulus damit? Zürnt und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt keinen Raum dem Teufel. Was ist Zorn? Zorn ist ein leidenschaftlicher, ein heftig gezeigter Unwille über etwas als Unrecht Empfundenes. Etwas, was dem eigenen Willen zuwiderläuft. Und das kann absolut böse sein, aber es kann auch absolut berechtigt sein. Und wir müssen die Realität anerkennen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und täglich begegnen uns wahrscheinlich viele Dinge, die unseren emotionalen Unwillen hervorrufen. Und es hat auch Jesus gezeigt in dieser gefallenen Welt. Das hat Gott im Alten Testament sehr häufig gezeigt. Das Paradebeispiel ist Jesus im Tempel. Aber wenn wir einmal die alttestamentlichen Briefe durchlesen oder die Offenbarung, sehen wir einen zornigen Gott. Zornig aber nicht über Dinge, die ihm nicht passen. Dinge, die ihn benachteiligen. Dinge, die ihm einfach nur Unehre bringen. Sondern es ist, Gottes Zorn ist sein, es ist, der gerechte Zorn ist ein leidenschaftlicher Unwille über Dinge, die Gottes Willen zuwiderlaufen. Falscher Zorn ist, wenn ich einen leidenschaftlichen Unwillen habe über Dinge, die mir persönlich zuwiderlaufen. Und so warnt uns die Bibel und sagt, ja, es ist unumgänglich. In dieser gefallenen Welt werden Dinge da sein, die unseren Zorn hervorrufen. Und das wahrscheinlich sogar richtigerweise. Ich weiß nicht, ob jemand Dachau besuchen kann, das KZ dort, und ohne einem Anflug von Zorn durch diese grausamen Zimmer gehen kann. Ich war dort und es macht einen einfach wütend. Wie kann ein Mensch, ein Volk einen Ort schaffen, um möglichst wirtschaftlich systematisch ein anderes Volk umzubringen? Jemand, dem es nicht Wut, Zorn, in dem es nicht hervorruft, muss man sagen, da stimmt was nicht mit dir. Es gibt Dinge, die rufen in dieser gefallenen Welt diesen Zorn auf. Und die Bibel sagt nicht, nein, das darf es nicht geben, sondern auch Gott ist zornig. Aber schaut mal, wie groß hier die Vorsichtigkeit ist und wo gesagt wird, aber wenn das kommt, höchstens ein paar Stunden, noch am selben Abend muss diese Sache ausgeräumt sein, abgegeben sein. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das Problem ist hier, nicht ausgeräumter Zorn, er wird zu Bitterkeit. Und er gibt Satan Raum. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du Bitterkeit in dir hast, dieses schwelende Feuer von Wut, eines Ungerechtigkeit empfindest, von Zorn, dann bis zum Abend, du hast noch 12 Stunden, räum es aus. Spiel nicht damit, das sage ich eindringlich, räum es aus. Bring es dem Herrn. Kläre es mit den Personen. Es darf nicht in uns schwelen. Es braucht hier Veränderung. Der dritte Lebensbereich, den Paulus hier nennt, ist Besitz. Also ich finde es sehr interessant, wie auch diesen Bereich unseres Lebens, den Besitz, unser Umgang mit Geld und mit Dingen, die wir haben, wie er es hier beleuchtet und sagt, ihr Lieben, bei Gott ist es so anders. In dieser antiken Kultur Kleinasiens, da war Diebstahl durchaus Teil der Lebenskultur. Es war eine extrem ungerechte Gesellschaft, in der die Mächtigen über Unterdrückte herrschten. Wenn du Sklave warst, hattest du fast keine Rechte. Und so schien es den Menschen, das ist eigentlich der einzige logische Weg, ich muss stehlen, ich muss über die Runden kommen als Unterdrückter. Und so war es Teil dieser Gesellschaft und es wurde eben so toleriert. Wenn hier jemand sitzt, der noch die Sowjetunion miterlebt hat, aus den alten Geschichten denke ich mir immer wieder, da war der moralische Kompass aber auch anders eingestellt. Es war völlig normal, von der Arbeit Kies mitzunehmen oder Benzin. Es ging halt nicht anders, es gab nichts anderes. Und tiefgläubige Christen blieb nichts übrig, als in diesem System irgendwie mitzuspielen. Paulus sagt jetzt aber, ihr Lieben, das war früher. Das war früher und das konntet ihr euch früher zurecht erklären, wie ihr wolltet. Heute nicht mehr. Schaut mal Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Jetzt sind sie in Ephesus, in der Gemeinde und alles ist neu. Und Paulus gibt ihnen auch auf Besitz eine völlig neue göttliche Perspektive. Und er sagt ihnen, euer Besitz, das, was ihr mit euren Händen erarbeitet, bei deinem Besitz geht es nicht um dich. Das trifft uns Deutsche auch in Mark und Bein, oder? Weil es ist doch irgendwie unser Alles, unser Haus, unser Auto, unser Grundstück. Das gehört so zu uns und es gehört zu mir und da macht niemand irgendwas damit. Es ist meins. Aber die Bibel sagt, nein, der Besitz ist nicht für mich da. Natürlich brauche ich ihn, um zu leben. Aber es geht um viel mehr. Denn mein Besitz ist da, um damit andere zu versorgen. Wenn wir uns diese christliche Arbeitsethik anschauen, die Paulus hier vermittelt, dann sagt er drei Dinge. Einmal, es soll deine eigene Arbeit sein, also mit deinen eigenen Händen. Ich habe mir überlegt, ist es ein Lob des Handwerks? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht wirklich. Paulus war auch so eine Art Handwerker, Zeltmacher. Durchaus ist es eine sehr, sehr edle Sache, im Handwerk zu arbeiten. Ich glaube, es tut Körper und Geist oft gut, auch die Bewegung, nicht nur an einem Tisch zu sitzen. Aber darum geht es ja nicht in erster Linie mit Berufsempfehlungen, sondern er will sagen, mit deinen eigenen Händen, du brauchst eine Arbeit. Ihr Lieben, wir brauchen eine Arbeit. Und wir waren es über viele Jahre und Jahrzehnte in unserem Land gewohnt, uns unsere Arbeit aussuchen zu können. Diese Zeiten werden sich ändern. Und es ist gut möglich, sehr gut möglich, dass Menschen, die heute in hohen Anstellungen sind, Er sagt, Zeiten kommen, wo wir wieder zu ganz anderer Arbeit greifen müssen. Und als Gläubige müssen wir das dann zu 100% tun. Paulus war Theologe, hat bei Gamaliel gelernt, aber er hat sein eigenes Brot als Zeltmacher verdient. Das bedeutet, als Gläubiger, wenn ich meinen Job verliere, als Abteilungsleiter in irgendeiner Firma, und mir bleibt nichts anderes übrig, wie mich herabzulassen in einen anderen Beruf, den ich aus meiner edlen Perspektive früher nie wollte, dann mache ich das. Warum? Es ist mit meinen eigenen Händen. Ich sorge für meinen Lebensunterhalt so, wie es geht. Und wenn die Zeit sich ändert, die Privilegien aufhören, die Wirtschaft nicht mehr so läuft, wie sie lief, ich hänge nicht daran. Dann bin ich dankbar für die Jahre des Reichtums und steige jetzt voll ein, wie ich kann, in die andere Arbeit. Aber ich versorge mich selbst. Zweitens sagt Paulus, Jesus, Arbeit ist ein Segen. Er soll arbeiten. Es ist kein Problem. Für Griechen war Arbeit etwas Sklavisches. Etwas, selbst wenn man die Dialoge von Aristoteles und Platon liest. Ich war ganz erstaunt im Studium. Ich hatte ein Seminar zur politischen Ideologie. Und da haben wir auch Platon und Aristoteles gelesen, wie schlecht die über Arbeit gedacht haben. Das sollte wirklich nur der absolute Pöbel machen. Aber der Denker. Der hatte doch damit nichts zu tun. Es war Sklavenarbeit. Und Paulus sagt, nein, christliche Arbeitsethik ist ganz anders. Arbeit ist Segen. Auch Arbeit in dieser gefallenen Welt. Und wir sind berufen zur Arbeit. Warum? Damit er dem Bedürftigen etwas gebe. Liebe Männer, wir arbeiten nicht für uns. Wir arbeiten für unsere Frauen. Wir arbeiten für unsere Kinder. Wir arbeiten für unsere Gemeinde. Wir arbeiten für unsere Geschwister, die etwas brauchen und Not leiden. Darum geht es. Das ist so simpel hier, wie Paulus das auf den Punkt bringt, aber es stellt alles auf den Kopf. Nach dieser Ethik frage ich nicht, was kann ich geben, sondern was brauche ich wirklich zum Leben für mich? Den Rest gebe ich. Der arbeite, damit er dem Bedürftigen etwas gebe. Wie herrlich. William MacDonald, er sagte oft, und er hat es gelebt, dass Christen mit viel zu großem Gepäck in die himmlische Stadt laufen. Und er warb in seinen Büchern viel für leichtes Gepäck und sagte, wir schleppen hinter uns Dinge und Lasten mit uns, gib sie lieber den anderen Wanderern auf dem Weg, dass du leichter wieder laufen kannst. Hab leichtes Gepäck, um in die himmlische Stadt zu laufen. Und Paulus, er bestätigt das ganz genauso. Und der vierte und letzte Bereich, unsere Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich vielleicht der Bereich des Lebens, wo ich am allermeisten falle. Manchmal beneide ich die Menschen, die mit einem stillen Wesen gesegnet sind, die gar nicht erst viel reden, um dass dann auch gar nicht so viel Müll rauskommen kann. Gut, dann bleibt es halt im Herzen. Ich weiß auch nicht, ob das dann besser ist, aber ich beneide sie trotzdem manchmal, weil ich so oft Dinge sage und dann fahre ich nach Hause und denke mir, musste das sein, Samuel? Hätte man das nicht irgendwie netter formulieren können? Musste der Witz wirklich sein? Da bist du doch echt jetzt alt genug, um aus der Zeit raus zu sein. Also Dinge, die ploppen plötzlich da raus und dann denkt man erst später drüber nach. Und Paulus sagt, ihr Lieben, Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor. Wortwörtlich heißt es, kein verfaultes Wort. Was sind Dinge, die verfaulen? Eine Banane, die verfault. Wir hatten heute Morgen eine da, die ist nicht mehr brauchbar. Die ist irgendwie wertlos. Gut, wir haben Hühner, die können sich dann darum kümmern. Aber eine verfaulte Sache ist in ihrem eigentlichen Wert nicht mehr, sie ist wertlos, sie ist nicht hilfreich. Ist unbrauchbar. Und Paulus sagt nicht, habt nur wenige verfaulte Worte. Guckt, dass ihr möglichst wenig unbrauchbare Worte verwendet. Er sagt, nein. Ihr als Heilige, als Nachfolger des Herrn, sollt Dinge wie verletzende Worte, Beleidigungen, Provokationen, Spott, Klatsch, Tratsch, Lästern, dumme Witze, das soll absolut aus unserem Sprechbereich raus sein. Das soll da überhaupt nicht existent sein. Das soll etwas sein, dass wir nicht nur nicht dann sprechen, sondern, wenn das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, was in unserem Denkbereich gar nicht mehr existent ist. Und das geht nicht leicht. Das ist sehr, sehr schwer. Wir kommen aus dieser gefallenen Welt, wo Wut und wo Spott, leeres Geschwätz, Rumnörgeln normal war. Aber jetzt sind wir beim Herrn. Und Paulus sagt, keines dieser faulen Worte verlasse euren Mund. Und dann aber gleich auch das Positive, sondern was irgend gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Kaum etwas ist so ein Indiz für unser Wesen wie unsere Sprache. Die Sprache, sie deckt auf, sie befördert herauf, was in unseren Seelen ist. Die Leben, wo Gemecker, Geschwätz, dumme Witzelei, Spott, Hohn ausgesprochen wird, ist es auch drin. Und es muss raus. Es betrübt den Geist. Es gibt dem Teufel Angriffsfläche und Raum. Und so bringt Paulus unsere Worte in direkte Verbindung mit Gott. Er sagt, wenn ihr spricht, soll es erbauend oder Gnade darreichen. Und das sind Dinge, die ihre Quelle in Gott haben. Und ich glaube, was Paulus zum Ausdruck bringen will, ist, dass unsere Sprache unsere tiefe Verbindung zu Gott zum Ausdruck bringen soll. Gottes Wesen muss uns so durchflossen und durchgespült haben, dass das, was wir sprechen, durchaus göttlich ist, den anderen Gnade bringt. Wir können ja keine Gnade dem anderen bringen, aber durch das, was wir sagen, erfährt der andere die Gnade Gottes. Das hat mich tief beeindruckt, als ich die Biografie von dem Hamburger Pastor Wolfgang Wegert las, einer, den Gottes Gnade fand, heißt die Autobiografie. Und er erzählt in einer Wechselzeit, als diese Gemeinde in Hamburg von einer sehr charismatischen Gemeinde hin zu einer sehr bibelfesten, evangeliumszentrierten Gemeinde wurde, wie in dieser Zeit Joni Eriksson Tada zu ihnen in die Gemeinde kam. Vielleicht kennt ihr den Namen, sie ist querschnittsgelähmt seit 1967, als Jugendliche in den See gesprungen, war querschnittsgelähmt, hat aber durch ihren Glauben und durch ihre Nähe zu Gott es wirklich geschafft, bis heute im Rollstuhl querschnittsgelähmt sitzend viel Segen zu bringen, hält Vorträge aller Art, ermutigt Menschen. Und sie kam in dieser Zeit zu ihnen in die Gemeinde, um einen Vortrag zu halten. Es ging um Wunderheilungen, was sie früher praktiziert hatten. Und jetzt sitzt da eine querschnittsgelähmte Frau, wo irgendwie kein Wunderheiler kommen kann. Und sie kam nach Deutschland und sprach dort mit den Ältesten und mit den Menschen. Und er sagt, er war tief bewegt von der Art, wenn sie in den Raum fuhr, ich wollte sagen kam, oder ja, also sie fuhr ja in ihrem Rollstuhl, dann erfüllte den Raum etwas Heiliges. Und erzählt, wie sie einmal, ich glaube, es ist ein Buchladen gewesen oder irgendein Laden, ein Geschäft, er ging mit ihr hinein und automatisch begann sie mit einem Strahlen mit den Verkäufern dort zu reden, sie zu ermutigen, ihnen von Gott zu erzählen. Und wie plötzlich diesen Laden eine andere Stimmung erfasste. Und er schreibt und sagt, wie er zutiefst beeindruckt war, dass diese Frau, die aufgrund ihres Sturzes eigentlich, so könnten wir menschlich sagen, mit Gram, mit Bitterkeit leben müsste, egal wo sie hinkam, Freude, Lieblichkeit, Wohltuung verbreitete. Und das ist etwas, das können wir nicht einfach lernen. Da gibt es keine Strategie. Das ist etwas, was nur der bewirkt, der Reinheit, Herrlichkeit und Freude ist. Und es ist Gott. Und so lädt uns dieser Text ein. Nee, er lädt uns nicht ein. Eigentlich befiehlt er uns. Legt ab und zieht an. Tut Buße, gibt dem Teufel keinen Raum. Erlebt die Kraft der Herrlichkeit. Und eigentlich wiederholt sich Paulus nur noch einmal abschließend in den Versen 31 und 32, als er alles gesagt hat. Es ist wie nochmal am Ende so eine kleine Wiederholung. Ich lese ihn nochmal vor. Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und dieser Abschluss, ihr Lieben, der löst auch diese Last. Vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat. egal wie du heute hier sitzt, ob du hier sitzt und sagst, ich bin der größte Versager der christlichen Weltgeschichte, ein Häufchen Elend, trage seit Jahren mein Paket mit mir herum von Heiligung, ich will da gar nichts mehr hören, es klappt nicht, es geht nicht. Wenn du in Christus bist, hat er dir vergeben. Und du darfst zu ihm kommen und deine Sünde darf dich zu ihm hintreiben. Du darfst Heilung und Reinigung erfahren. Dafür ist er am Kreuz gestorben, um dich zu verändern und durch diese Heiligung, in der du lebst, seinen Namen groß zu machen. Amen.